Craftprobe, der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold.
Herzlich willkommen.
Hallihallo, Hallöchen zu einer neuen Folge Craftprobe.
Yes.
Heute haben wir ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Wir haben uns eben schon ein bisschen drüber unterhalten.
Ja, wir haben ein cooles Thema, das stimmt.
Es ist ein Nicht-Bier. Das, den Begriff fand ich ganz großartig, den du dafür eben benutzt hast.
Ja.
Erzähl mal vielleicht was über dieses Nicht-Bier, über das wir heute sprechen.
Das Nicht-Bier, genau. Also, und zwar, wenn wir uns mit dem Biergesetz auseinandersetzen, was momentan gültig ist und wonach sich jeder Brauer und Produzent halten muss, dann reden wir heute über ein Nicht-Bier.
Ganz streng genommen, also über ein Bier, was offiziell gar keins ist.
Genau.
Aber eigentlich ist es quasi die Wurzel des Bieres. Also es ist eigentlich so ein Urbier, ne?
Genau.
Also so der Vater oder die Mutter
der
Biere.
Das stimmt, da hast du recht.
Wenn man das so sagen kann.
Ja.
Soll ich sagen?
Ja, erzähl mal.
Ja. Die Rede ist vom Grutbier.
Genau. Und der Witz ist bei der Sache, man kann gar nicht sagen, ob es ein Bierstil ist oder eine Brauart oder was es eigentlich ist. Ne? Also, weil wir sprechen über Biere, die mit Kräutern gebraut sind und einen extrem historischen Hintergrund haben. Ja, und man weiß nicht so richtig, nennt man das jetzt Bierstil oder Brauart oder
was es jetzt eigentlich so richtig ist.
Genau.
Auf jeden Fall ist es ein ganz anderes Biererlebnis. Ich habe tatsächlich noch keins getrunken, du schon?
Ich habe schon eins getrunken vor kurzem und ich glaube, ich habe auch schon mal vor meiner Biersommelier-Karriere schon ein Krutbier mal getrunken. Allerdings ist es nicht so richtig wahrgenommen und nicht so gefeiert und geschätzt, wie man das eigentlich sollte. Ich hätte mir damals gewünscht, es gibt so einen coolen Podcast, wie wir den tun, damit ich besser aufgeklärt wäre.
Falls du dann danach gesucht
gewissen,
hättest,
ja, genau.
Ist die Frage. Ne?
Naja, auf jeden Fall, Krutbier, ganz geile Geschichte. Und vielleicht steigen wir einfach mal ein, noch mal ein bisschen detaillierter, was Krutbier ist.
Ja, mich würde es vor allem interessieren, und zwar, ich habe, wie gesagt, noch kein Krutbier getrunken, ich habe aber schon mal so ein Kräuterbier getrunken.
Ja.
Mich würde erstmal interessieren, was jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden ist, weil es hört sich ähnlich an, es hat irgendwie was mit Kräutern zu tun, aber es muss einen Unterschied geben.
Genau. In dem Zusammenhang erkläre ich nochmal Krutbier ein bisschen expliziter. Und zwar war es so, dass halt früher, bevor es den Hopfen gab im Bier, die Leute mit Krut gebraut haben, also mit Kräutermischungen. Um es nochmal kurz zusammenzufassen. Und damals war es halt so, dass wirklich kein Hopfen mit drin war am Anfang. Also diese Kräutermischungen waren aus verschiedensten Kräutern, die können wir dann auch nochmal nennen, gemacht. Allerdings der Hopfen war definitiv damals noch nicht dabei. Somit konnte man das Bier und das alkoholische Getränk ein bisschen abrunden, verfeinern, würzen etc. pp. Und wenn man sich jetzt Kräuterbiere anschaut, Kräuterbiere sind im Endeffekt Biere, die Hopfen ganz normal mit verbraut haben und dann halt noch 1, 2, 3 Kräuter mit hinzugegeben.
Also als zusätzlicher Geschmacksstoff.
Genau,
und beim
also zum Beispiel
Krutbier ersetzt es das oder den Hopfen sozusagen.
Genau, also ein typisches Kräuterbier ist jetzt zum Beispiel die Gose. Da wird zum Beispiel Koriander mit noch verwendet und ein bisschen Salz als Gewürz. Das kann man als Kräuterbier bezeichnen, aber es ist kein Krutbier, weil halt Hopfen mit verbraut wird.
Es ist
ganz
halt
traditionell.
Ein ganz normales Bier. Im Endeffekt, was halt ein bisschen
rundet wird.
Abgegradet
wird.
Genau.
Ja, und die Ursprünge von Krutbier ist halt wirklich so, dass eine reine Mischung aus Kräutern wie zum Beispiel Brennnessel oder Gagel spielt eine große Rolle, verwendet wird, oder aber auch Lavendel, dann auch Rosmarin oder Thymian, Salbei, Lorbeerblätter, Anis, Kümmel, solche Sachen. Die kommen alle mit.
Also eigentlich alles Mögliche.
Ja, also wirklich alles Mögliche. Im Endeffekt war es nur wichtig, dass damals das Bier gut schmeckte und keiner daran irgendwie verstarb. Das war ja dann auch der Grund, warum später der Hopfen das auch so ein bisschen abgelöst hat, weil man sicher gehen wollte, dass man durch die Krut nicht an Bauchschmerzen leidet oder ja, verstirbt eventuell sogar.
Stimmt, das hatten wir schon mal in der Folge, ich glaube, zum Reinheitsgebot.
Genau.
Da hatten wir schon mal über das Thema Hopfen gesprochen, dass es eigentlich eine reine Sicherheitsvorkehrung war, zu sagen, okay, wir legen uns jetzt fest auf den Hopfen und auch, weil er konservierende Eigenschaften hat. Ne?
Mhm,
ja. Aber ansonsten gab es ja eigentlich so geschmacklich gesehen keinen Grund, auf also nur auf Hopfen zu setzen. Man hätte ja eine viel breitere Palette an Bieren brauen können, wenn man gesagt hätte, okay, die Grut bleibt halt weiterhin zusätzlich erlaubt oder
ja,
parallel
genau.
erlaubt ja. oder so, ne?
Ja, richtig.
Aber dann schmeckt so ein Grutbier, wenn man so, also ganz ohne Hopfen, ja im Endeffekt wie so ein würziges Malzbier, stelle ich es mir irgendwie vor.
Naja, Malzbier ist ja eher so süß und so ein dunkles, ne? So ein typisches Malzbier.
Na, ich weiß nicht, wenn da aber nee. Auch sowas wie Zimt oder sowas mit rein kann, weißt du, dann stelle ich mir das irgendwie, ja.
Nee, also das geht eigentlich weit weg von einem Malzbier, so wie man das kennt. Denn die Kräuter kommen gut zum Tragen, wenn es ein relativ helles Bier ist und ein leichtes Bier ist.
Okay.
Und so ein Malzbier ist ja sehr, sehr,
ja,
ne, da ist der Körper, also vom Malz her, einfach zu krass im Vordergrund. Deswegen, man braut meistens schlanke, helle Biere ein und verfeinert die dann noch mit Kräutern. Und da kommt es halt drauf an, auf die Kräutermischung im Endeffekt, was dabei rauskommt. Ich hatte letztens eins aus Münster von der Kruthausbrauerei. Können wir gleich noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Die hatten ein Bier gebraut, was mit Anis und Kümmel unter anderem gebraut wurde. Und da war das wirklich eine feine Sache. Also es war ein schlankes, helles, obergäriges Bier, was dann so leicht Anis und ich glaube Wacholder war noch drin im Abtrunk hatte. Also es war wirklich sehr cool.
Sehr interessant. Das ist sehr gespannt. Also ich muss das unbedingt mal probieren.
Ja.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, okay, du hast jetzt das von der Brauerei aus Münster gehabt. Es gibt dazu noch eine Produzentin aus Berlin, die auch cooles Zeug macht. Vielleicht sollten wir mal über die zwei Anlaufstellen sprechen.
Mhm, gern. Das sind so auch die größten im deutschsprachigen Raum, die sowas herstellen. Also der erste kommt, wie gesagt, aus Münster und heißt Philipp Overberg und braut dort historische Krutbiere nach. Genau, wie gesagt, Kruthausbrauerei nennt sich das. Gibt es spannende Sachen. Und dann gibt es noch einen Freund von ihm, der irgendwie ein paar Kilometer weiter weg wohnt, auf einem Bauernhof mit Brauerei. Und die zwei, die, wie gesagt, brauen wirklich geile Sachen historisch nach.
Kriegen die dann die Rezepte, also durchforsten die dann irgendwie alte Archive oder so?
Richtig,
und also, finden dann so heraus, wie die früher gebraut haben und versuchen dann das nachzumachen oder wie läuft das?
Die haben in Münster es gab in Münster ein Kruthaus, wie auch in anderen vielen Städten deutschlandweit, gab es ein Kruthaus, wo ein Kruter die Kräutermischung verkauft hat.
Das hört sich ein bisschen an wie der Berufsstand von meinem Papa. Also ja. Der macht auch was mit Kräutern, deswegen.
Das stimmt, ja. Könnte man die Verbindung schlagen. Nee, aber wie gesagt, es gab halt wirklich in jedem Dörfchen und, in jeder Stadt gab es Kruthäuser. Unter anderem auch in Münster. Und daraus folgt, dass natürlich auch die Stadtarchive mit ein paar Informationen gefüllt sind. Also die gehen dann wirklich auf die Suche nach solchen alten Rezepten, beziehungsweise meistens sind es irgendwelche Lieferscheine oder Lieferbestätigungen, wo sie dann quasi erahnen können, welche Kräuter da wahrscheinlich als Krutmischung die Stadt genutzt hat.
Sehr interessant.
Ja, sehr interessant, auf jeden
Fall.
Cool,
dass man da auch heute noch rankommt, ist irgendwie super interessant.
Das ist cool, ne?
Ja. Mhm.
Genau, die sind auf jeden Fall weit vorne. Dann gibt es, wie gesagt, hast du schon erwähnt, in Berlin eine Frau, die sich auch um so Krutbiere kümmert und da wieder ein bisschen Schwung in die Bude bringt, weil das ist wirklich ausgestorben. Ne? Also man kriegt es echt selten eigentlich ran, solche Biere.
Ich habe es auch noch nie gesehen. Also wie gesagt, so Kräuterbiere immer mal, aber so ein richtiges Krutbier, ehrlich gesagt, bisher nicht. Ich habe aber auch nicht danach geguckt, so explizit, muss ich auch sagen.
Aber wenn man jetzt durch die Bierstores guckt, da ist es echt selten. IPAs kriegt man ohne Ende, aber so
ja, Gutbier oder ja, so. Ja, ne? IPA stimmt, die sind überall. Das ist echt
schwierig. Hm. Naja, die Dame aus Berlin heißt Pierre Morgenroth und hat eine Firma gegründet, die nennt sich Gebräu. Voll witzig, geiler Name. G, echt ein schöner Name, ja. Apostroph, Bräu.
Vor allem B-R-O-I, ne?
Genau.
Ja. Oder Bräu.
Ja, genau. Also G, Apostroph, B-R-O-I.
Ja.
Witziger Name. Cooles Projekt. Die macht zum Beispiel drei unterschiedliche Biere. Einmal die wilde Nessel, da nimmt sie Brennnessel und Grundermann. Dann Stolze Blüte mit Holunderblüte und das nächste und das letzte Bier von ihr heißt Schwarzes Schaf. Da nimmt sie Schafgarbe und Beifuß zum Beispiel. Also cool. Wirklich Kräuter, die man so im alltäglichen Leben eigentlich nicht zu sich nimmt, gepaart in einem coolen Bier. Stelle ich mir sehr cool vor, habe ich leider noch nicht gekostet, aber wird auf jeden Fall bald mal.
Sollten wir mal machen. Ja. Ist das dann so, dass die besonders teuer sind, weil die, keine Ahnung, besonders aufwendig herzustellen ja, sind? Oder,
genau, auf jeden Fall.
Ja?
Ja, also die, erstens, die Kräuter überhaupt erstmal ranzukriegen, ist relativ schwer. Wenn man sie rankriegt, sind sie relativ teuer, weil es halt, weil der Bedarf für so Kräuter nicht wirklich extrem ist. Also zum Beispiel hatte ich ja vorhin die Gagel genannt als Pflanze, die wirklich wichtig ist. Kennen die meisten nicht mal diese Pflanze. Und demzufolge ist auch die Nachfrage sehr gering. Und die Biere, die jetzt zum Beispiel die drei Produzenten, die wir jetzt kurz angesprochen haben, naja, wir hatten ja in Münster zwei Leute und...
Ah, so meinst du das? Genau. Ich dachte gerade so, hä, ja, ja. Was habe ich denn jetzt verpasst? Hilfe!
Nee, also die
sind. Mein Ohr ist doch zugefloppt, weißt du? Ich habe das Gefühl gehabt irgendwie, da ist was an mir vorbeigegangen.
Ja. Naja, genau. Also die Produzenten, die wir gerade durchgesprochen haben, die... Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Wo sind wir? Achso, genau. Die verkaufen ihre Biere zu günstig.
Also, echt?
Ja, weil halt die Nische einfach extrem klein ist. Eigentlich müsste das viel teurer sein, weil halt wirklich, wie gesagt, das alles sehr aufwendig ist und sehr teuer in der Anschaffung, die Kräuter.
Mhm.
Genau.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also die du genannt hast, mein Papa hat auch mit denen hantiert tatsächlich, aber der hat die halt alle mal per Hand geerntet, ne? Und die dann halt ausfindig zu machen und dann irgendwie, alles aufzulesen, auch erstmal die Standorte überhaupt zu finden.
Ja, ein Riesenaufwand.
Das, auf jeden Fall. Braucht auf jeden Fall seine Zeit. Und
deswegen wird es selten gemacht. Und das ist auch der Grund, warum später auch der Hopfen das Ganze abgelöst hat, weil man halt das viel besser kultivieren konnte, die Pflanze. Und dadurch halt Kosten einsparen konnte. Und man hatte noch andere gute Effekte, wie zum Beispiel die Haltbarkeit, die durch den Hopfen gemacht wird.
Und ja klar, man konnte einfach irgendwie ein Feld anlegen und halt sagen, okay, im Hallertau pflanzt man halt seinen Hopfen an und dann wusste man, von da bis da ist Erntezeit und es war halt einfach, es war planbar.
Ja. Die es war konservierend, ist einheitlich, ne? Also genau.
Es ist halt einfacher.
Genau, es ist halt einfach einfacher.
Mhm.
Und das haben die Leute halt auch relativ früh schon erkannt, sage ich mal. Also gut, innerhalb der Biergeschichte relativ spät, weil Bier gibt es wirklich schon ewig, aber nach der Selbstkultivierung dem Ackerbau und so kam man relativ schnell, ungefähr im 9. Jahrhundert, schon drauf, Hopfen mit in die Krut mit reinzumischen.
Mhm.
Also nicht unabhängig, sondern halt als Beigabe mit in die Kräutermischung zu geben. Und ja, mit der Zeit hat man dann einfach gemerkt, okay, Hopfen ist geiler, ist einfacher, ist kostensparender, ist effizienter und konserviert ohne Ende. Und Schritt für Schritt hat dann wirklich der Hopfen den Siegeszug dann langsam angefangen und hat dann auch die anderen Sachen abgelöst.
Mhm. Okay, also um es nochmal zusammenfassen, Krutbier ist im Endeffekt ein aktuell Nicht-Bier, was aber historisch gesehen eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, auch verhältnismäßig lange in der Biergeschichte eine wichtige Rolle gespielt hat, wird mit Kräutern statt Hopfen eingebraut und ist heute verdammt selten und deshalb eine kleine Rarität.
Richtig. Aber wenn man sie kriegt, beziehungsweise jedes Krutbier wird anders schmecken. Weil
ja, klar, saisonal erstens, vielleicht auch andere Nuancen, die dann so im Vordergrund sind.
Dann kommt es auf die Saison an, auf die Ernte, auf die Jahreszeit. Also, ne, wenn jetzt zum Beispiel der Winzer irgendwie seine Weine unterschiedlich schmecken lässt, nur weil er mal eine Traube irgendwie 2 Tage früher geerntet hat oder weil ein Jahr mal nicht so regenreich war oder so, kann man bei Kutbieren auch stark davon ausgehen, dass es nie dasselbe Bier ist, aus den unterschiedlichen Jahrgängen beziehungsweise aus den verschiedenen Sud-Ansätzen.
Alleine vielleicht auch regional, ne?
Also auf jeden Fall, dann, war auch damals so.
Wenn jemand im Süden sammeln geht, schmeckt da vielleicht ein Kraut ein bisschen anders als im Norden, weil anderer Boden und sowas. Und, genau.
Kommen auch ganz andere Kräuter überhaupt ins Bier. Das war zum Beispiel früher auch so, dass diese Krutmischungen sehr stark variabel waren, je nach Region, wo man sich gerade befunden hat.
Sehr, sehr interessant.
Ja, ist
ein cooler... Wir müssen das auf jeden Fall mal... verkosten.
Auf jeden Fall, wir müssen mal da ein bisschen uns stärker reinknien. Es gibt da zum Beispiel in Belgien gibt es ein paar Brauer, die sich wieder so ein bisschen im Krutbier verschreiben und in den Niederlanden und sowas. Also es wird langsam wieder, beziehungsweise der Startschuss ist, glaube ich, gelegt mit diesen ganz kleinen Brauereien, die sich dem wieder widmen, und durch die Craft-Bier-Bewegung passiert da, glaube ich, in den nächsten Jahren auch wieder einiges, weil es wirklich ein spannendes Thema ist.
Da haben wir so ganz blöd gefragt, also wir zwei, wir brauchen ja auch hier daheim, könnte man nicht einfach mal statt Hopfen irgendwie ein bisschen mit Brot experimentieren?
Wir können sowas gerne machen.
Das ist die Frage, gibt es dazu Rezepte, auch so für so Laien wie uns quasi, dass man sich das reinziehen kann, oder kommt man da nicht ran?
Weiß ich jetzt gar
Müssten
nicht.
Müssten wir jetzt ins Stadtarchiv gehen? Aktuell nicht, aber...
Nee, ich weiß jetzt, also vielleicht in solchen Craft-Beer-Foren oder sowas gibt es bestimmt ein oder andere Rezepte. Was auf jeden Fall, also es gibt verschiedene Ansätze, wie man sowas machen kann. Zum Beispiel kann man im Sudhaus direkt in die kochende Würze Kräuter hinzugeben oder auch erst später bei der Gärung. Im Keller dann quasi.
Dann macht man das vorher so quasi ganz ohne. Wenn man es erst zur Gärung verrückt. Ja, klar, okay. Ja.
Also gibt es verschiedene Ansätze, und im Endeffekt, da sind wir auch wieder bei dieser ganzen Reinheitsgebotsgeschichte etc. pp. Und Kreativbrauer etc. Wenn man ein Krutbier braut, ist das Wichtigste, dass hinten raus ein gutes Bier kommt. Was gut schmeckt und verträglich ist. Und der Rest ist eigentlich egal. Und von daher sind da keine Grenzen gesetzt. Aber vielleicht findet man 1-2 Rezepte dazu.
Muss ja, dass man mal so einen Ansatz hat, so wie viel gibt man dazu und so, dass man da so ein bisschen einen Anhaltspunkt, weil so ganz Freestyle...
Ja, man kann aber zum Beispiel...
Also ist super interessant sicherlich, aber
auf jeden Fall. Nicht. Aber man könnte zum Beispiel in der Gärung auch immer mal zwischendurch kosten und wirklich die Entwicklung des Bieres mitverfolgen. Das ist ja auch ganz spannend eigentlich.
Na, wir müssen uns mal wieder reinfuchsen. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit zu Hause.
Genau.
In der wir ganz viel brauen können.
Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie man zu Hause braut, wir haben da auch schon ein paar coole Folgen gemacht.
Ja, stimmt. Also schaut doch gerne mal rein bei den Sachen, die wir
bisher bereits schon aufgenommen haben. Ansonsten noch eine kleiner Sneak Peek. Nennt man das so, ja, ne?
Ich weiß ja nicht, was jetzt kommt, aber...
Wir machen jetzt auf Instagram 19 Uhr jeden Tag hier in der Corona-Krise ein Open Bottle. Das bedeutet, wir trinken zusammen 19 Uhr ein Bier gemeinsam. Genau, das gilt ab heute, ab gestern quasi, wenn ihr es hört. Also brandaktuell, solange wir hier zu Hause festsitzen, ihr zu Hause festsitzt. Oder für uns in Krankenhäusern und Einkaufsläden die Stellung haltet. Wie auch immer, wird es ab 19 Uhr ein Open Bottle auf Instagram unter craftprobe.bierpodcast geben.
Genau, und damit verabschieden wir uns auch eigentlich schon,
würde ich sagen. Ja. War wieder ein schönes Gespräch mit dir, Marisa.
Fand ich auch. Und am Freitag hören wir uns dann wieder.
Genau. Bis dahin.
Bis dahin.
Schöne Woche. Wiederhören.
Das war die Craftprobe, dein Bierpodcast von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Craftprobe auf Instagram. In diesem Sinne, wohl bekommst.